Ja, ihr Lieben, wir haben also am Sonntagabend haben wir uns ein bisschen hineinnehmen lassen in dieses vierte Evangelium, haben uns vom Johannes erklären lassen, was seine Absicht mit seinem Buch ist in Kapitel 20, 30 und 31, wo er sagt, dies schreibe ich euch, damit ihr glaubt. Also Johannes will unseren Glauben stärken, aber es ist nicht irgendein Glaube. Er sagt, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist und der Sohn Gottes. Er hat uns gesagt, dass der Glaube, von dem er redet, ein ganz klar fokussierter Glaube ist, ein Jesus-Glaube. Und so verwendet er, also wir merken, dass Johannes nicht über den Glauben reden kann, ohne da auch gleich das Objekt mit hinzuzufügen. Johannes spricht mehr als seine Kollegen davon, dass es um den Glauben an Jesus geht. Das ist ihm wichtig. Und wir könnten sagen, sag mir, wie groß und wie schön dein Jesus ist. Und ich sag dir, wie stark und wie tief und wie tragfähig dein Glaube ist. Aber dann sagt er eben, dass dieser Glaube nicht nur einen Fokus hat, nämlich Jesus, sondern dass er auch Folgen hat. Und das ist, dass wir im Namen Jesu und durch ihn wahres Leben haben. Damit hat uns Johannes eingeführt am Sonntagabend in das, was er vorhat. Und wir haben gestern Morgen anhand von einigen Unterlagen uns ein bisschen mehr hineinnehmen lassen in die Art und Weise, wie er arbeitet, wie er Jesus präsentiert. Da hat er so seine ganz eigene Art, das zu tun. Und dann haben wir uns gestern so ein bisschen vertraut gemacht mit der Art und Weise, wie Johannes als dieser Adler arbeitet und wie er uns Jesus auch als diesen erhabenen Gottessohn vorstellt, haben gesehen, dass er da viel auch mit Symbolik arbeitet und vieles auch zwischen den Zeilen sagt. Er malt Bilder. Er hat uns sieben Zeugen vorgestellt. Sieben Zeugen stellt er uns in seinem ganzen Evangelium vor, die Jesus als Sohn Gottes bezeugen und als Messias. Er stellt uns diese sieben Ich-Bin-Worte Jesu vor. Wir haben sieben Gespräche mit Frauen erwähnt und so weiter. Wir haben also hier eine spannende Art und Weise, wie Johannes uns Jesus porträtiert. Wir haben dann gestern schon auch das erste Kapitel uns angeschaut, haben den Prolog gelesen, in dem uns Johannes eigentlich alles schon mal in kompakter Form zusammenbringt, was er uns dann nachher im Evangelium dann auslegt. Das heißt, wir dürfen immer wieder auch zurückdenken, dürfen immer wieder zurückblenden und fragen, haben wir das schon im Prolog vielleicht gehört? Also ich mache euch Mut, dass ihr den Prolog so als Running Commentary mitnehmt durch das Evangelium und immer wieder euch daran orientiert. Haben dann gesehen im ersten Kapitel, dass die ersten beiden Zeugen schon eingeführt werden, Johannes und Nathanael als einer von den ersten Jüngern, und sind dann gestern bei der Hochzeit zu Kana gemündet in den ersten Versen von Kapitel 2. Und wir folgen der Gliederung weiter. Also wenn ihr die ausgeteilte Gliederung einfach so ein bisschen immer nebenbei mitverfolgt, dann werdet ihr merken, dass wir heute dann uns in diesem zweiten Teil aufhalten und den abschließen, wo es um das Kapitel 2 bis 4 geht, die Selbstoffenbarung Jesu und die Reaktion des Glaubens darauf. Und wir sind hier zwischen zwei Zeichen. Wir haben gestern das erste Zeichen angeschaut, am dritten Tage, diese wunderbare Verwandlung von Wasser in Wein. Wir haben gesehen, dass Johannes uns Jesus mit sieben Zeichen vorstellt. Er spricht nicht von Wundern, er spricht von Zeichen, denn das, was Jesus tut, will zeigen, wer er ist. Darum geht's. Was Jesus tut, will zeigen, wer er ist. Und so stellt uns Johannes sieben Zeichen vor. Und wir haben gestern das erste angeschaut und werden heute dann nachher münden beim zweiten Zeichen am Ende von Kapitel 4. Und wir werden sehen, das schließt eine Klammer. Denn das zweite Zeichen am Ende dieses Abschnittes, das führt uns wieder an denselben Ort zurück, wo wir beim ersten Zeichen waren. Die ersten beiden Zeichen finden beide in Kana in Galiläa statt. Das heißt also, wenn wir heute münden bei der Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten, am Ende von Kapitel 4, dann schließt sich damit eine Klammer und Johannes stellt sowas sehr bewusst zusammen. Diese beiden Geschichten gehören zusammen. Sie kommentieren sich gegenseitig. Das erste und zweite Zeichen, wo Jesus zeigt, wer er ist und was es braucht, um ihn sein zu lassen, wer er ist, nämlich Glaube. Und dazwischen, was dazwischen kommt, ist eigentlich eine Art Kommentar. Und zunächst mal, also diesen zwei Zeichen, die Jesus tut, Zeichen Handlungen, Wunderzeichen, und dazwischen wird viel geredet. Nun, wenn ich sage viel geredet, erinnert uns das daran, dass Johannes sein Evangelium beginnt mit: am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Mensch und zeltete unter uns. Wir haben gestern gesehen, dass die Ordnung, die Struktur des Johannesevangeliums sich an der Stiftshütte orientiert. Aber was vor allem da jetzt spannend ist, dass Johannes sehr großen Wert legt auf das gesprochene Wort. Er zeigt, dass Jesus tatsächlich redet und es geschieht. Er ist der Schöpfergott, der damals schon gesprochen hat und die Welt kam in die Entstehung. Und jetzt sehen wir, dass Jesus dieser selbe Schöpfergott ist. Es braucht nur sein Wort und es geschieht etwas Neues. Rede nur ein Wort. Und deshalb dürfen wir uns nicht wundern, wenn Johannes uns ganz viele Gespräche dokumentiert. Wir dürfen mitlauschen bei ganz vielen persönlichen Gesprächen, denn Jesus als das Mensch gewordene Wort Gottes redet sich durch die Welt. Und da, wo Jesus zu Wort kommt, da bleibt nichts, wie es ist. Zumindest lädt es dazu ein, dass es den großen Unterschied macht. Und so sehen wir hier in den ersten Kapiteln, dass die beiden Zeichen rechts und links in Kapitel 2 und 4 durch viele Gespräche jetzt erklärt werden, vertieft werden, kommentiert werden. Jesus redet und das Schöne ist, und das ist Johannes, glaube ich, wichtig in diesem ersten Abschnitt, jeweils trifft er auf die Reaktion des Glaubens. Und Johannes will das sagen, da wo Jesus zu Wort kommt, da will er Glauben wecken. Er will Glauben stärken und das ist gute Nachricht, wenn Menschen im Glauben, im Vertrauen auf dieses Wort, auf diesen Jesus reagieren. Und von daher dominiert jetzt zunächst einmal als Reaktion der Glaube. Wir werden nachher auch noch ganz andere Reaktionen feststellen, dass eben nicht nur der Glaube das ist, was Jesus vorfindet. Ja, also, und ich möchte uns ein bisschen durch diese Kapitel mitnehmen, uns ein paar Dinge zeigen, kommentieren und münden dann nachher bei dieser sehr berührenden Geschichte von der Heilung eines kranken Sohnes. Ja, in Kapitel 2, 1 bis 11, die wundersame Verwandlung von Wasser in Wein haben wir gesehen. Es beginnt mit einer Tragödie, dass der Wein ist leer, der Mensch kommt an sein Ende. Und da, wo der Mensch an sein Ende kommt, mit diesen sechs Krügen, auch dargestellt durch den Johannes, da ist der Anfang für Jesus möglich. Und er kommt hinein und er wird von der Maria sozusagen gebeten. Er hört ihre Bitte, aber er nimmt sich seine eigene Zeit und er verwandelt dann dieses Wasser in Wein und am Ende steht ein großes Erstaunen. Warum nicht schon früher? Warum musste das bis jetzt warten, dieser gute Wein? Und dann Vers 11, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Wunderbar. Und dann geht es jetzt weiter und ganz spannend ist jetzt, dass er aus Kana in Galiläa jetzt uns zeigt, dass Jesus direkt nach Jerusalem kommt. Und was Johannes jetzt tut, ist eigentlich, dass er uns Geschichten zusammenstellt, die diese Zeichen kommentieren. Er ist dabei nicht ganz so vielleicht an der Chronologie interessiert, sondern er will auch mit dem, wie er es zusammenstellt, etwas sagen. Und jetzt ist spannend, dass er uns direkt aus Kana sozusagen nach Jerusalem beamt mit dem nächsten Vers. Und das Passafest der Juden war nah und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und das tut Johannes ganz bewusst, weil Johannes immer wieder uns nach Jerusalem führt. Für Johannes ist das wichtig, dass wir mit ihm nach Jerusalem kommen, denn dort ist der Ort, an dem das Zentrum von allem ist, was Gott je tut, auch in dieser Welt. Zentrum der Geschichte des jüdischen Volkes, Zentrum des jüdischen Glaubens, aber vor allem auch der Ort, an dem Jesus dann sterben und auferstehen wird, also an dem Gott Heil schaffen wird. Und Johannes will immer wieder nach Jerusalem führen, deshalb führt er uns insgesamt dreimal dahin. Nur wegen Johannes wissen wir, dass Jesus 3 Jahre gedient hat, weil uns Johannes 3-mal zu einem Passafest nach Jerusalem mitnimmt mit Jesus. Und das ist wichtig, denn das, was Jesus gerade getan hat, diese Reinigung nach jüdischer Sitte hat er ja da so aufgegriffen, das wird jetzt im Tempel nochmal in einer ganz radikalen Weise am richtigen Ort sozusagen vertieft. Und er fand im Tempel, ich lese ab Vers 14, die Händler, die Rinder und Schafe, Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht in Psalm 69, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Da fingen die Juden an und sprachen, was zeigst du uns für ein Zeichen? Johannes, sind die Zeichen wichtig? Kommt und seht. Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Wer bist denn du, fragen sie eigentlich. Wer gibt dir das Recht? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Und jetzt erklärt uns Johannes etwas und verrät uns damit, wo er eigentlich mit diesem Abschnitt hin will mit uns. Er sprach aber von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Es ist eine Vorwegnahme, die Johannes hier nimmt, eine typische Form von Johannes, der uns ab und zu mal schon mal in die Zukunft hineinnimmt oder die Zukunft zu uns holt. Er ist also sich seiner Zeit hier 3 Jahre voraus. Aber er nimmt schon das, was nach der Auferstehung in Jerusalem sein würde, nämlich der Glaube an den auferstandenen Christus, holt er hier hinein in diesen Kontext, weil er uns da haben will. Er sagt, das, wo Jesus hin will, ist hier mal klar benannt. Das ist das Ziel. Das ist die ultimative Verwandlung, die wir schon in der Verwandlung von Wasser in Wein angedeutet bekommen haben. Dort geschieht die ultimative Verwandlung und die ultimative Reinigung. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Also Jesus tritt auf und er ist nicht nur dieser kuschelige Taschen-Jesus, den wir so gerne aus ihm machen. Oh ja, auch das dürfen wir hier sehen. Er ist auch der Jesus, der unbequem wird. Der sagt, da wo religiöse Systeme unseren falschen Motiven dienen und nicht Gott dienen, da muss ich aufräumen. Und Jesus kommt, um auch hier falsche religiöse Systeme in Frage zu stellen und zu sagen, worum es wirklich geht. Also das hält ihn nicht, da kann er nicht schweigen. Ganz spannend, und so werden wir auch sehen, dass uns Johannes hier schon eine kleine Vorwarnung gibt. Also ich möchte euch mit Johannes warnen, das Evangelium wird nicht nur bequem. Denn es gibt zwischendurch ordentliche Streitgespräche. Wie? Jesus kann streiten? Ja, weil sich an Jesus die Geister scheiden. Er will es nicht provozieren, er will die Leute nicht verlieren, er will sie gewinnen, aber er scheut auch nicht die Konfrontation, da wo es sein muss. Es ist einfach so, das können wir nicht aus der Welt kriegen, dass sich an Jesus früher oder später die Geister scheiden. Und da kann man noch so sensibel sein. Das ist mir ja ganz wichtig auch, habt ihr gestern Abend gemerkt, in meiner Art mit Menschen zu reden. Aber ich merke auch, früher oder später kommt man auch an Punkte, wo die Geister sich scheiden. Und wo ich nicht nur jedem nach dem reden kann, was man sich so wünscht, was man gerne hört. Also Jesus ist durchaus auch streitbar, weil er weiß, dass er die Geister scheidet. So eine erste Weiterführung von dieser Verwandlung des Wassers in Wein. Das Ganze wird seinen Höhepunkt finden in Jerusalem, hat uns Johannes hier also gesagt. Und dann nimmt er uns in Kapitel 3 jetzt in diese wunderschöne Begegnung rein, auch wieder ein langes Gespräch. Ein langes Gespräch mit Nikodemus dürfte uns allen gut vertraut sein. Und spannend ist, dass er als ein angesehener Oberster der Juden, der religiösen Schicht, jemand ist, der jetzt das Gespräch sucht mit Jesus. Ja, er kommt zu Jesus und das ist schön, Jesus freut sich über jeden, der kommt und hat Zeit für ihn. Und dann ist diese Frage in Vers 2, Kapitel 3, Vers 2, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn, und jetzt hört man seine Begründung, niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Ein Mann also, der empfänglich war für das, was Jesus über sich selbst gezeigt hat. Und hat gemerkt, dieser Mann lässt sich nur mit Gott erklären. Dafür war er empfänglich. Aber er hat den Kern seiner Verkündigung noch nicht verstanden und er fordert Jesus jetzt heraus. Jesus, was ist im Kern die Botschaft deiner Verkündigung? Und Jesus gibt ihm sehr gern die Antwort. Und er sagt, es ist wie bei der Verwandlung von Wasser in Wein. Es braucht auch beim Menschen eine wundersame Verwandlung. Er spricht von einer Geburt von oben oder einer neuen Geburt. Nicht nur aus Wasser, sondern auch aus dem Geist. Sprich, so wie Jesus das Wasser von Kana verwandeln musste, muss der Geist uns als Menschen verwandeln. Denn Jesus und der Geist, werden wir nachher noch mehr von sehen, sind eins. Und so spricht er hier von dieser wundersamen Verwandlung des Menschen und alles, was es vom Menschen dafür braucht, ist nicht religiöse Leistung, sagt er, sondern Glaube. Und zwar nicht irgendein Glaube, sondern Jesus-Glaube. Und er führt uns in 3,16 ans Kreuz. Er führt uns ans Kreuz da schon und holt auch schon wieder das Ziel hier hinein. Und sagt, darum geht's, dass ein Mensch dem glaubt, der erhöht sein wird, wie die Schlange in der Wüste bei Mose. Wer an diesen erhöhten, am Kreuz erhöhten Christus glaubt, der wird eine wundersame Verwandlung erleben. Nikodemus, darum geht's. Ich glaube, dass es Klaus Vollmer war, der hier von dem springenden Punkt gesprochen hat. Er sagt, eigentlich erklärt Jesus hier dem Obergelehrten den springenden Punkt seiner Lehre. Der springende Punkt ist ja der Kern, das Wichtigste. Und Klaus Vollmer erinnert uns daran, dass der springende Punkt eigentlich zurückgeht auf einen griechischen Philosophen, der die Natur beobachtet hat und unter anderem auch mal ein Vogelei lange genug beobachtet hat. Die alten Philosophen hatten viel Zeit offenbar. Und sie haben ganzheitlich beobachtet übrigens. Das war früher in der Theologie auch noch anders. Man hat ganzheitlicher geschaut. Und er hat dieses Ei angeschaut, hat lang genug hingeschaut und hat bemerkt, da ist ein schwarzer Punkt drin, so gegen die Sonne gehalten. Und dieser schwarze Punkt, der bewegt sich und der wird immer größer. Und irgendwann ist dieser schwarze Punkt so groß gewesen, dass er die Schale gebrochen hat. Der schwarze Punkt war das befruchtete Ei, war das neue Leben mittendrin. Und Klaus Vollmer sagt Jesus hier eigentlich über seine Botschaft, im Kern ist das die Botschaft Jesu. Wichtig ist, dass da drin ein springender Punkt ist, dass neues Leben befruchtet wird vom Heiligen Geist im Glauben an Jesus und irgendwann wird das rauskommen. Irgendwann wird das rauskommen. Spannend. Ich habe neulich in einer Runde letzte Woche mit jungen Christen mal gefragt, wann seid ihr wiedergeboren worden? Gar nicht so einfach. Wann war diese Befruchtung? Wann geschieht das? Und wie lange braucht es, bis das Ei bricht, die Schale bricht? Das ist oft gar nicht so schwer zu sagen, also so einfach zu sagen. Wir wissen von der Schrift, aber da, wo wir glauben, wo der Mensch Bekehrung erlebt und Umkehr schafft und sein Vertrauen Jesus schenkt, da wird Gott sein Werk tun und er wird dieses neue Leben in uns schaffen. Nur ich glaube, dass Geburten unterschiedlich lang sind. Ja? Aber früher oder später, und das ist die Logik des Neuen Testamentes, muss der Vogel zu hören sein. Irgendwann muss das Leben sichtbar werden. Irgendwann muss das erkennbar sein, dass da etwas Neues passiert ist. Jesus sagt, an den Früchten wird man euch erkennen. Das heißt, das ist die Logik. Wenn Jesus wirklich in meinem Leben etwas Neues geschafft hat, dann wird man das früher oder später sehen. Wenn man das gar nicht sieht, darf sich der Mensch die Frage selber stellen, habe ich wirklich schon Jesus vertraut? habe ich diesen Geist wirklich schon auch zugelassen in meinem Leben? Also, das ist Kapitel 3, wo Jesus in diesem Gespräch mit Nikodemus die Dinge auf den Punkt bringt und vor allem um Glauben wirbt. Glauben, der Leben schafft. Und aus dem heraus ist in Kapitel 3 gleich die Fortsetzung, da kommen wir zum Johannes dem Täufer wieder, mit dem ja alles angefangen hatte, der erste große Zeuge. Mit dessen langer Predigt hatte Johannes angefangen und jetzt wieder ein Gespräch, keine Predigt, aber ein Zwiegespräch. Johannes macht sich Gedanken und kommt ins Gespräch mit seinen Jüngern über Jesus. Und er sagt dann was Wunderschönes in Vers 29, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Braut, Bräutigam-Motiv. Johannes erinnert uns an das erste Zeichen, eine Hochzeit. Da, wo Jesus kommt, findet die Braut ihren Bräutigam. Und Johannes sieht sich nur als der Freund des Bräutigams, der sozusagen verkuppelt hat. Ja? Der hat nur verkuppelt, der hat nur vermittelt. Er freut sich sehr an dem, was da geschehen ist, aber er sagt, Leute, ich bin nicht der Bräutigam, das ist Jesus. Und was Johannes hier jetzt tut, ist wieder, dass er Glauben an Jesus ermutigt und sagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen, es geht um ihn, nicht um mich. Und unten dann in Vers 36 bringt er es so schön auf den Punkt, wer an den Sohn glaubt, das heißt an Jesus, der hat das ewige Leben. Wer an Jesus glaubt, der hat, der bekommt nicht irgendwann, sondern der hat das ewige Leben. Auch hier wieder typisch Johannes, er sagt nicht, wir werden irgendwann, wenn wir sterben, dann ewig leben, sondern er sagt, wenn du heute an Jesus glaubst, ist heute schon vertikal gedacht der Himmel auf die Erde gekommen. Du hast heute schon Anteil am ewigen Leben. Ist doch toll. Also ein starkes Zeugnis über Jesus und eine kommentierende Vertiefung des ersten Zeichenwunders. Und das führt dann in Kapitel 4 in diese so berührende Geschichte, die wir auch, denke ich, alle gut kennen, wo Jesus jetzt mit seinen Jüngern durch Samarien kommt. Und die Frage ist ja, stellt sich Jesus jetzt nur seinem Volk Israel vor, nur den angesehenen Menschen wie dem Nikodemus? Nein, es heißt hier, er musste auch durch Samarien gehen. Oh, das ist überraschend. Vers 4, Kapitel 4, Vers 4, er musste aber durch Samarien reisen. Ihr Lieben, er musste das gar nicht. Denn die Juden haben normalerweise einen großen Bogen gemacht um Samarien. Es gab eine ausgetretene Route über den Jordan, hinten hoch im Ostjordangebiet und oben wieder zurück. Man hat dieses Gebiet bewusst umgangen. Es gab Straßen. Es gab wahrscheinlich auch beste Verbindungen da hoch, würden wir heute sagen, um das zu umgehen. Warum musste Jesus durch Samarien ziehen? Das ist das göttliche Dei, das göttliche Muss. Es zieht ihn da hinein. Warum? Weil Jesus eben nicht nur gekommen ist für die, die ihn erwartet haben, für das jüdische Volk, sondern auch für die ungeliebten Samariter. Und von diesen ungeliebten Samaritern wartet er jetzt auf die eine Frau, die auch unter ihresgleichen nicht geliebt war, weil sie dort auch ausgestoßen war. Eine doppelt ausgestoßene, ungeliebte Frau. Noch dazu eine Frau. Und Johannes will uns gleich sagen, dieser Jesus kennt keine Grenzen. Der will jeden Menschen. Der ist nicht nur für gewisse Leute gekommen. Er will alle und er macht sich auf den Weg. Und er ist vor allem da, wo er Ausgestoßene findet, ist Jesus in seinem besten Element. Da will Jesus hin. Und wir kennen diese Geschichte, wie liebevoll er auf diese Frau eingeht, wie unfromm er da beginnt und sie ganz da abholt, wo sie ist. Ja, er holt sie ab, wo sie ist, in ihrer eigenen Erfahrung, wie bei der Hochzeit zu Kana. Die Krüge waren leer. Der Wein war ausgegangen und er beginnt bei der Leere dieser Frau. Und er lässt sie zu dem Punkt kommen, wo sie sagt, ich bin durstig und ich will Wasser. Ich habe Sehnsucht, ich bin leer. Und bei dieser Leere dieser Frau, die sich wieder korrespondiert mit der Leere der Krüge, da setzt Jesus an und sagt, da wo du dich zu deiner eigenen Leere bekennst, da kann ich mich vorstellen als der, der es füllt. Ich gebe dir das Wasser, das du brauchst. Und merkt dann auch, dass er mit ihr auch ein paar unangenehme Punkte ansprechen muss, denn diese Leere füllt sich eben nur da, wo der Mensch auch zu einer Erkenntnis seiner Erlösungsbedürftigkeit kommt. Und nur da, wo der Mensch zur Erkenntnis seiner Erlösungsbedürftigkeit kommt, kann Jesus sich auch vorstellen als der, der erlösungsfreudig ist. Und so muss Jesus auch liebevoll, aber immerhin, diese Frau auch an die wunden Punkte ihres Lebens führen. Und er tut das. Und wo mündet diese Geschichte? Sie mündet da, dass diese Frau eine persönliche Verwandlung erlebt und wie sie Mauern durchbricht, zurückgeht in die Stadt und der ganzen Stadt von Jesus erzählt, die Stadt jetzt sich auf Jesus einlässt und am Ende kommt diese Stadt zum Glauben an Jesus. Ja, und er bleibt noch 2 Tage da und dann sagen sie am Ende von dem Kapitel 4, Vers 41, und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, um dein Zeugnis willen, sondern wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welten Heiland. Also, am laufenden Stück erleben wir hier, dass Menschen im Glauben, im Vertrauen auf Jesus reagieren. Und das kennt keine Grenzen. Alle sind eingeladen. Wunderschön. Da, wo man Jesus zu Wort kommen lässt und ihm begegnet, da will man eigentlich gar nicht wieder gehen. Da will man glauben, da will man vertrauen. Das ist eigentlich so diese Botschaft hinter all dem. Und dann kommen wir zu dieser bewegenden Geschichte, die jetzt, der ich so ein bisschen einen näheren Fokus noch geben möchte, zum Ausklang heute Morgen, die so ein bisschen uns etwas bewusster auch begleiten darf noch in den Tag. Eine kleine, sehr bewegende Geschichte von einem Vater, der um seinen kranken Sohn bangt. Aber nach 2 Tagen ging er von dort weiter nach Galiläa, denn er selbst, Jesus, in Vers 43, 44 bin ich jetzt, bezeugte, dass ein Prophet daheim nichts gilt. Als er noch nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte, denn sie waren auch zum Fest gekommen. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa. Und da schließt sich jetzt die Klammer von Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs. Also nicht irgendeiner, das war ein hochgestellter, anerkannter, wohl situierter Mann, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam und ging zu ihm hin und bat ihn herabzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn er war todkrank. Ihr Lieben, was geschieht da? Da hast du einen Mann, der ein Vater ist, neben all seiner Position, die zählt gar nicht mehr so stark. Was zählt deine berufliche Karriere, wenn es zu Hause brennt und wenn dein eigenes Kind todkrank ist? Und hier ist es ein zutiefst berührtes Vaterherz, was wir hier sehen. Und glaub mir, ich bin überzeugt, dass dieser Vater alles getan haben wird, um seinem Sohn zu helfen. Dieser Mann hatte beste Connections. Der hatte Vitamin B. Der kannte die besten Ärzte im Land. Glaubt ihr, hat sie nicht alle konsultiert? Dieser Mann hatte genug Geld, um sich die besten Ärzte leisten zu können. Und alles hilft nicht. Und sein Leidensdruck ist offenbar so groß geworden, dass ihm keine andere Wahl mehr blieb als Jesus. Und sein Leid drängt ihn zu Jesus. Er hört, was andere nicht mehr können, kann vielleicht dieser Jesus. Ihr Lieben, wie kommen wir Menschen zum persönlichen Glauben an Jesus? Das scheint ein Geheimnis zu sein. Das ist oftmals da geschieht, wo wir an unsere eigenen Grenzen kommen, wo menschliche Weisheit, die wir alle konsultiert haben und auch konsultieren dürfen, aber wo wir merken, die Krüge reichen nicht aus, sind leer. Es bleibt Wasser, es wird kein Wein. Und aus dem Leiden heraus kommen wir zu Jesus, wie sagt man, die Not lehrt beten. Das ist der Segen der Not. Sie lehrt mich zu beten in aller Verzweiflung. Ihr Lieben, wir dürfen entdecken, dass es unsere Würde ist, Jesus nötig zu haben. Und an diese Würde, Jesus nötig zu haben, erinnert uns auch der Schmerz immer wieder. Gott spricht auf vielerlei Weise, sagt C.S. Lewis, aber der Schmerz ist Gottes Megafon. Und Schmerzen sind Dinge, die wir uns nie suchen würden. Und meine Frau und ich können uns mit diesem Mann sehr, sehr gut identifizieren, denn wir hatten das vor ein paar Jahren auch. Die kleinen Wehwehchen unserer Kinder, die haben wir alle, aber deine eigene Tochter mit 14, 15 an dem Punkt ist, wo sie sich fast zu Tode abmagert. Das war furchtbar. Zu sehen, wie das eigene Kind sich eigentlich dem Tod hingeben will und in der Magersucht gefangen ist, das hat uns als Eltern zutiefst verzweifeln lassen. Und es hat uns beten lassen. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel geweint wie in diesen Jahren. Aber ich habe auch noch nie so viel verzweifelt gebetet. Und das tut dieser Vater. Denn beten heißt, ich komme mit meiner Verzweiflung und meinen Grenzen einfach zu Jesus. Beten heißt nicht, dass ich die tollen Worte kennen muss. Beten heißt, ich vertraue mich einfach und wenn es noch zu verzweifelt ist, Jesus an. Ich habe keine andere Lösung mehr. Auch bei uns waren wir von Ärzten und Systemen letztendlich enttäuscht, merkten, das half nicht das, was es wirklich helfen sollte. Wir haben alles getan. Du tust alles. Natürlich bringst du als Mensch alles rein. Natürlich dürfen wir auch die Weisheit der Ärzte in Anspruch nehmen. Aber es wird nie ganz reichen. Und so kommt dieser Vater zu Jesus und Johannes stellt ihn uns vor als ein Vorbild des Glaubens. Das ist Glaube. Nicht erhobenen Hauptes zu kommen, sondern durchaus auch verzweifelt. Mein Sohn ist sterbenskrank. Und Jesus sprach zu ihm, und das ist jetzt etwas verwunderlich, Vers 48, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Es wirkt ein bisschen brüsk, wie Jesus antwortet. Er sieht diesen verzweifelten Mann, der Glauben bringt und Jesus bittet und er haut ihm das fast so ein bisschen brüsk um die Ohren. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, wenn ihr nicht seht, glaubt ihr nicht. Ich frage mich nur, Jesus, warum tust du das? Und vor allem, warum steht das hier im Plural? Spricht Jesus vielleicht gar nicht unbedingt zu diesem Mann? Oder nicht nur zu diesem Mann? Spricht er vielleicht zu seinen Zuhörern drumherum? Hat er vielleicht auch uns als ferne Zuhörer, als Leser des Evangeliums im Blick? Will Jesus uns vielleicht an diesem Beispiel herausfordern, nach dem Motiv unseres Glaubens zu fragen? Und zu fragen, was braucht es für unseren Glauben? Nach der Qualität unseres Glaubens uns so ein bisschen auszufragen, uns herauszufordern. Auf jeden Fall ist es eine etwas unerwartete, brüske Herausforderung, die uns durchaus ein bisschen aus dem Konzept bringen darf. Er will keine Standardantwort, er will auch keinen Standardglauben. Er will unsere Herzen, er will das Echte. Und der Mann sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Lässt sich überhaupt nicht von Jesus abwimmeln. Und ich glaube, Jesus schmunzelt und sagt, schön. Du lässt dich auch von meiner etwas brüsken Art und Weise hier nicht abbringen. Das spricht sehr für dich. Der hört gar nicht auf zu glauben. Der Schmerz ist vielleicht zu hoch, die Verzweiflung zu groß. Der Mann sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Und dann antwortet Jesus und nimmt diesen Glauben ernst. Hinterfragt ihn gar nicht mehr. Er sieht, wie ehrlich der Glaube des Mannes ist. Er schaut ins Herz. Und da ist kein unnötiges Aufhalten mehr, kein Diskutieren mehr. Jesus weiß, es muss gehandelt werden und das tut er. Und Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Jesus spricht ein Wort. Er behauptet, dass dieses Wort wirkt. Leben schafft. Gesundheit schafft. Er muss diesen Sohn noch nicht von den Toten auferwecken, aber was ist Krankheit? Krankheit ist doch eigentlich die Macht des Todes, die ins Leben hineinwirkt. Das ist die Macht des Todes schon. Und von daher muss er hier schon auch der Macht des Todes begegnen im Leben dieses Jungen, auch wenn er noch nicht gestorben war. Geht es hier um die Frage, wer hat Autorität über den Tod? Wer hat ultimative Schöpferautorität und Erlöserautorität. Und deshalb sagt er, geh hin, dein Sohn lebt. Das behauptet jetzt Jesus, das ist das Wort Jesu, das er behauptet, das er ausdrückt hier. Und dann ist die Frage, auf welche Reaktion stößt diese Jesus-Aussage? Und da gibt es gar keine große Frage. Es geht direkt weiter, Vers 50. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Das will Johannes bei uns erwecken, dass wir auf das Jesus-Wort hin glauben, dass wir ihm vertrauen und dass wir das dann umsetzen in eine Tat. Nun, Glaube, es könnte auch anders ausgegangen sein. Es hätte auch sein können, dass er erstmal Beweise suchen will und fragen will. Und woher weiß ich jetzt, dass du recht hast? Er konnte ja nicht mit dem Handy mal eben anrufen zu Hause. Das gab es noch nicht. Aber keine Absicherung. Er hört, was Jesus sagt und er ging hin. Ihr Lieben, Glaube ist ein gehender Glaube, ist ein Glaube, der einfach so tut, als ob Jesus recht hat. Ich nehme Jesus beim Wort. Glauben heißt nicht, dass ich mit meinen Gedanken und Worten einfach sage, ja, Amen, Jesus. Glaube ist letztendlich die Tat. Deshalb ist Glaube vom Gehorsam nie zu lösen. Gehorsam ist aktiver Glaube. Ich handle, als ob Gott recht hat. Auch wenn ich noch nichts sehe von dem, auch wenn ich noch keinen Beweis habe, aber ich richte mich dementsprechend aus, als ob das, was ich gehört habe von Jesus, tatsächlich wahr sei. Und so wird mir dieser Mann zu einem wunderbaren Glaubensvorbild. Jesus, ich habe dich gebeten und ich tue so, als ob du es gehört hast. Auch wenn ich gerade noch nichts von dem sehe. Wunderbar. Und während er hinging, Vers 51, begegnet ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Nun, das müssen wir etwas füllen, weil dieser Vers ist etwas kurz gesagt. Denn wir wissen jetzt, dass von Kana bis Kapernaum mindestens eine Übernachtung notwendig gewesen ist. Das hat man nicht an einem Tag mal eben hingelegt. Da gab es noch keine Autos, geschweige denn Züge. Sie mussten das anders hinter sich bringen. Das heißt, sie haben mindestens eine Nacht gehabt. Sie mussten losgehen, Stunden wandern, dann eine Nacht übernachten. Und ich frage mich, ob dieser Mann geschlafen hat. Lebt er nun oder lebt er nicht? Hat Jesus recht oder hat er nicht? Wird uns nicht gesagt. Aber am nächsten Tag erst, als sie dann weitergingen auf der zweiten Etappe nach Hause, da begegneten ihnen seine Knechte von zu Hause und sagten ihm, gute Nachricht, dein Kind lebt. Ha, interessant. Es ist ja genau der gleiche Satz, wie den Jesus gesagt hatte. Er hatte gesagt, dein Kind lebt. Und sie sagen ihm jetzt, dein Kind lebt. Genau das Gleiche. Jesu Wort trifft ein. Was Jesus sagt, tut er auch. Da ist wahrhaft, da ist Wirklichkeit entstanden. Und dann fragt er doch mal nach. Aber ich glaube nicht aus Unglauben, sondern aus Neugierde. Vers 52. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Sagte, wann genau war das? Wann ist mein Sohn fit geworden? Wann ist er aufgestanden? Wann war die entscheidende Stunde? Und sie antworteten ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber, mittags. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Das war der Augenblick, als Jesus sprach. Aha, und ihr Lieben, das ist so schön, dass Jesus uns das oft sehen lässt. Im Augenblick des Vertrauens braucht es zunächst mal Schritte, ich muss es so tun, als ob Jesus recht hat, ich sehe es noch nicht. Aber dann erlaubt mir Jesus oft im Laufe des Gehens auch festzustellen, wie treu er war und wie wahr er sein Wort gemacht hat. Er erlaubt mir auch mal Fragen zu stellen, zu forschen, weil er damit meinen Glauben umso mehr stärkt. Oh ja, es war genau die Stunde. Da bekommt er sein Zeichen. Da bekommt er sein Zeichen, das seinen Glauben bestätigt. Es war dieselbe Stunde. Und da glaubte mit ihm sein ganzes Haus. Da will Johannes hin mit uns, dass dieser Mann mit seinem ganzen Haus hier glaubt und dass dieser Glaube bei ihm nicht nur sich darauf reduziert, dass er von Jesus bekommt, was er will. Das ist ja die Frage. Vertraue ich Jesus für das, was er mir gibt? Oder glaube ich ihm für das, wer er ist? Das ist eine ganz wichtige Frage für uns als Christen. Wofür lieben wir Gott? Für das, was er uns gibt und was wir von ihm erwarten? oder für das, wer er ist. Jesus will geliebt werden und vertraut werden für das, wer er ist. Ob ich es nun sofort bekomme oder nicht. In diesem Fall hat der Mann bekommen, was er wollte. Aber es geht Johannes nicht unbedingt nur um das, was Jesus tut und nicht tut. Es geht um das, was da rauskommt, nämlich eine vertrauensvolle Beziehung zu Jesus. Eine Beziehung, die sogar um sich greift. Oh, ist das ein Segen, einen Vater zu Hause zu haben, der Jesusgläubig ist. Und um diesen Mann des Hauses herum entsteht Glaube. Allein das müssen wir mal setzen lassen. Das ist eine seltene gute Nachricht. Dass du Väter zu Hause hast, die in dieser vertrauensvollen Beziehung mit Jesus stehen. Es ist auch ganz etwas Besonderes, dass hier der Vater kommt und nicht die Mutter. Das heißt schon, was, wenn so ein Vater gebrochen ist, ein Vater verzweifelt ist. Wohl dem Vater und wohl dem Vorsteher eines Hauses daheim, der so verzweifelt zu Jesus kommt und Jesus erlebt und merkt, der lohnt sich, der ist gut, den wollen wir haben. Und ein Haus, das einen Vater hat, das Jesus liebt. Ihr lieben Mamas, kriegt man leichter mal, die Jesus lieben. Väter ist schon so eine Sache. Und Väter zu haben, die mit zur Kirche gehen, das ist auch mal leichter zu kriegen. Aber Väter, die zu Hause, ihrem Hause, im Glauben ein Vorbild sind und deren Glaube zu Hause Schule macht. Oh, ihr Lieben, da ist Wachstumsbedarf. Das ist das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Und dieses Zeichen will uns heute begleiten. Ich möchte noch einen Gedanken hinzufügen. Diese Geschichte will uns etwas über den Glauben sagen. Und es ist letztendlich ein stellvertretender Glaube. Ist das nicht interessant, dass bei der Zeichenhandlung in Kana am Anfang, bei der Verwandlung von Wasser in Wein, hat die Maria gebetet. Sie hat sozusagen vermittelt. Sie hat glaubt ihm, ruft ihn. Ihr braucht Jesus. Es war die Maria, die sozusagen fürbittend geglaubt hat, stellvertretend geglaubt hat. In diesem Fall glaubt der Vater stellvertretend für seinen Sohn. Und Jesus hört. Ist das nicht schön, dass wir auch hier lernen dürfen, dass Glaube durchaus auch stellvertretend praktiziert werden darf? Ja, lasst das auch in der Gemeinschaft zu. Haben wir also vieles heute Morgen wieder gesehen. Das darf sich etwas vertiefen über den Tag. Und ich möchte an der Stelle mit uns noch beten. Herr, wir sind vor dieser Wucht von Botschaft und von Eindrücken erstmal auch ohne Worte. Wir danken dir für diese vielen Worte und guten Botschaften, die du uns heute Morgen durch den Johannes geschenkt hast. Und ich danke dir, dass du weißt, wo wir uns in diesen Geschichten wiederfinden, in welcher dieser Person wir uns wiederfinden und wo wir auch in unserem Verhältnis zu dir stehen. Jesus, danke, dass du unseren Glauben wecken möchtest, dass du um unser Vertrauen wirbst, auch heute an diesem Tag. Und Herr, du weißt, da wo unsere Krüge gefüllt sind und wo es uns gut geht und du freust dich mit. Aber Herr, du siehst auch, wo wir vielleicht an so manche Grenzen gestoßen sind, in unseren Beziehungen, in unserer Arbeit, in unseren Finanzen, in unserem Vertrauen, wo Dinge uns einfach überfordern, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir in Schmerzen sind, in Ängsten um andere Menschen vielleicht auch. Herr Jesus, du schaust hinein, du kennst dich aus und dafür danken wir dir. Und danke, dass es unsere Würde ist, auch zu unseren Grenzen zu stehen und dich nötig zu haben. Und dass du uns einlädst, diese Würde zu leben, dich zu bitten, von dir zu erwarten, dass du eingreifst und dich, Herr Jesus, beim Wort zu nehmen. Und das möchten wir heute tun. Und ich bete, dass du diesen Glauben wächst bei jedem von uns und dass du uns hilfst, hinzugehen und so zu tun, als ob du wirklich tust, was du gesagt hast. Wir möchten dich beim Wort nehmen, Herr Jesus. Und möge diese Woche auch eine Woche werden, in der wir ganz persönlich auch Verwandlung erleben. In der unser Glaube verwandelt wird in eine ganz neue, starke Dimension. Unsere Jesus-Beziehung verwandelt wird. Unsere Angst in Frieden verwandelt wird. unsere Hoffnungslosigkeit vielleicht auch in Zuversicht verwandelt wird. Herr Jesus, verwandle du, was zu verwandeln ist in unserem Leben und nutze diese Woche dazu. Danke, dass du uns diese Tage schenkst, auch diesen Ort, dieses Haus, Herr, wir danken dir, dass es ein Ort ist, an dem du Menschen begegnest, an dem Menschen in ihrem Glauben an dich wachsen dürfen. Und danke, dass wir auch in diesem Haus angewiesen sein dürfen auf dich. Das Haus gibt alles, was es hat. Und das ist wunderbar. Und doch wird das nie reichen. Es braucht dein wundersames Hinzutun, Herr Jesus. Und um dieses Wunder beten wir heute, dass du heute einem jeden Gast und jedem Mitarbeiter das bist und das gibst, was er nötig hat. In deinem Namen beten wir, Herr Jesus. Amen.